Hallo und willkommen bei der Pausenansprache. Mein Name ist Björn, ich bin Trainer und dein Gastgeber.
Hallo Randa!
14-0. Sehr, sehr gut, da ist noch alles drin.
Also, Fokus.
3, 2, 1!
Pausenansprache. Der Podcast von Trainern für Trainer.
Ich möchte eine Geschichte erzählen. Bei einer befreundeten Familie von uns hat die Tochter, die geht in die Grundschule, mit Handballspielen angefangen. Und eigentlich hat es ihr Spaß gemacht, doch sie hatte das Gefühl, die Trainerin würde nicht ihren Namen kennen. Und sie musste spielen und dabei hatte sie das Gefühl, sie könnte die Regeln noch gar nicht. Aus anfänglicher Lust wurde Frust. Und letzten Endes hat sie mit dem Handballspielen dann auch wieder aufgehört. Was sehr schade ist für den Sport, aber besonders schade für sie, weil sie ein Frusterlebnis und keine Freude am Sport hat. Mein Gedanke dazu ist, das ist ein Kind, das mit dem Sport anfängt. Aber benötigen wir alle nicht Orientierung, wenn wir neu in ein Team kommen? Und wie funktioniert das? Passend zum Saisonstart ist das heute das Thema der Folge. Neu im Team. Wie machst du das?
Moin Björn. Also ein richtiges Ritual für die Neuen haben wir nicht. Aber was wir immer machen ist, dass wir gerade so, wenn es ums Warm-up geht und so, sehr durchmischt sind. Also dass wir die Neuen unter die Erfahreneren mischen. Und auch uns direkt vorstellen.
Wenn neue Spieler zu uns kommen, dann müssen die sich am Ende des Trainings immer im Abschiedskreis vorstellen und kriegen danach ein Sheet, wir nennen das immer One of Us. Da ist dann immer alles erklärt, wer ist Kapitän, wer sind die Trainer, Telefonnummern, welche Formulare muss man ausfüllen und. Das ist eigentlich unsere Art, Spieler zu begrüßen.
Und da ist mir dann eingefallen, dass ich das bei Mannschaften erlebt habe, die eine ausgeprägte Clubkultur haben, dass Spieler, wenn sie das erste Mal das Trikot für ein Spiel anziehen, auch namentlich nochmal extra genannt werden, dass sie heute ihr erstes Spiel machen, ihr Debüt oder wie auch immer. Also das nochmal besonders herauszustellen. Das habe ich bei einigen Mannschaften erlebt und das praktiziere ich als Trainer auch so. Das halte ich auch für ganz, ganz wichtig, um das wirklich noch zu begrüßen. Ich glaube nämlich, dass das erste Spiel für eine Mannschaft immer was ganz Besonderes ist. Das ist eigentlich in allen Mannschaften immer das Ritual und auch der Zeitpunkt, wo man wirklich dazugehört.
So unterschiedlich kann das Ankommen im Team sein. Ich hatte euch bei Instagram gefragt, worauf ihr Wert legt, wenn neue Spielerinnen und Spieler ins Team kommen. Und eine zentrale Antwort war Wohlfühlen. Ich finde, das ist super wichtig. Vielen Dank an alle, die mir dort geschrieben haben. In der heutigen Folge bekommst du von der Sportpsychologin Anne Lenz nachhaltige Tipps zum Teambuilding, ein Einblick von der Basketballtrainerin Sydney Parsons, wie das Ankommen im Team auch in unterschiedlichen Ländern und in unterschiedlichen Mannschaften stattfindet. Und am Ende gibt es einen wirklich nachdenkenswerten Tipp von Michael Neugebauer. Was ich als Trainer benötige, ist doch ein bisschen Fachwissen und Hintergrundwissen. Und ich denke, es gibt auch Stolpersteine, auf die ich achten muss, wenn ich über Teambuilding nachdenke und es durchführe. Und dazu unterhalte ich mich mit Anne Lenz. Hallo Anne, schön, dass du mal wieder dabei bist.
Ja, danke schön. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Anne, du hast dich in deiner Masterarbeit mit der Frage des Effekts von Erlebnispädagogik auf ein Mannschaftsgefüge auf ein Team beschäftigt. Was sind die Ergebnisse davon gewesen?
Ich habe in meiner Masterarbeit zur Sportpsychologin getestet, inwiefern sich Effekte auf das Mannschaftsgefüge verändern lassen. Mhm. Wir waren im erlebnispädagogischen Setting unterwegs und haben eine 8-stündige Teambuilding-Maßnahme durchgeführt. Mhm. Und wollten einmal schauen, ob sich der Mannschaftszusammenhalt dadurch kurzfristig oder eben auch langfristig steigern lässt. Das haben wir mit Eishockeymannschaften gemacht und auch mit Fußballmannschaften, männlich wie weiblich. Und das Fazit ist, so eine Teambuilding-Maßnahme unter bestimmten Methodiken ist ein kleines Strohfeuer. Bedeutet, es hat einen hohen Effekt kurzfristig und langfristig ohne weitere Betreuung eben, ja, flacht der Effekt auch schnell wieder ab.
Okay, das ist super spannend. Wenn ich jetzt als Trainer eine Gruppe von Menschen habe, die ist ja noch lange kein Team, was wäre deine Herangehensweise, daraus ein Team zu formen?
Ich glaube, die größte methodische Herangehensweise ist, dem Team ganz viel Eigenverantwortung zu überlassen. Mhm. Am Ende sind die teambildenden Maßnahmen und auch Kooperationsaufgaben, die oft angeleitet werden, nichts anderes. Ein Team wird vor ein vermeintliches Problem gestellt, was es gemeinsam zu lösen gilt, wo sie abhängig voneinander sind. So ist es im Teamsport ja in der Regel auch. Um ein Fußballspiel, ein Eishockeyspiel zu meistern, sind wir abhängig voneinander. Und das Ganze muss eben eigenständig gelöst werden. Der Trainer ist zwar immer irgendwie am Spielfeldrand dabei, aber die eigentliche Umsetzung kommt vom Team. Mhm. Und genau das würde ich eben auch in den Trainingsalltag mit integrieren.
Mhm. Und dann kann ich sehen, welche Rolle welche Person auch einnimmt und wie sie sich in die Gruppe einfügen.
Genau, ja. Wenn man dann ab und zu vielleicht auch mal das sportliche Setting verlässt, kann man natürlich auch vielleicht andere Persönlichkeitseigenschaften an der einen oder anderen Stelle nochmal rauskitzeln. Oder wenn man die Sportlerinnen und Sportler auch mal an ihre Grenzen bringt, dann kommen Emotionen eben noch viel deutlicher zum Vorschein und eben auch bestimmte Eigenschaften.
Also was könnte ich mit ihnen denn machen?
Das reicht zum Teil schon, einfache Kooperationsaufgaben, die eben nicht in 30 Minuten zu bewältigen sind, sondern zum Beispiel auch vielleicht mal 2 bis 3 Stunden dauern. Also wo es einfach darum geht, dass ein Team auch lernt zu scheitern gemeinsam. Das können aber natürlich auch die klassischen Dinge sein wie ein Floßbau. Ich bin tendenziell immer Fan davon, etwas gemeinsam zu bewältigen und nicht nur eine einfache Kanutour oder eine einfache Wanderung, sondern sie müssen tatsächlich etwas gemeinsam schaffen.
Die Harzwanderung reicht nicht aus, sondern es gehört noch ein bisschen was dazu. Wie ist denn das, wenn ich habe schon eine Mannschaft als Trainer oder als Trainerin und dann kommt jemand Neues dazu? Fange ich dann von vorne an oder gibt es dort andere Tipps und Tricks, was man dort als Trainer oder mit Experten machen könnte?
Ich berate dahingehend Trainerinnen und Trainer immer, dass es je nach Persönlichkeitseigenschaft der Spielerin oder des Spielers drauf ankommt. Ne? Also wenn bestimmte Leute das Team verlassen oder auch sehr dominante Charaktere vielleicht das Team bereichern, dann können sich eben auch Gruppenkonstellationen komplett verändern. Das kennen wir selber aus dem Schulalltag, mit Klassen. Und somit könnte es tatsächlich sein, dass man von vorne anfängt, ja.
Okay, ja. Also das könnte auch dann so ein Grund sein, warum auf einmal eine Mannschaft auch nicht mehr so funktioniert, wenn ein Glied raus ist und auf einmal ist alles anders und sie sind nicht mehr so erfolgreich, weil genau das Glied fehlt.
Genau.
Auch wenn
es
vielleicht gar keine offensichtliche Führungsposition hatte.
Genau.
Anne, was würdest du Trainern für einen Tipp geben, was sie mit einer, wenn sie neu in eine Mannschaft kommen oder neu in eine Gruppe von Menschen, was sie dort mit denen machen könnten, sollten?
Ich würde 2 Bereiche auf jeden Fall empfehlen und das untermauert auch die Theorie dazu. Also Gruppenkohäsion oder Gruppenzusammenhalt besteht eben aus 2 Bereichen. Das eine ist eher der soziale Bereich, bedeutet, die Sportlerinnen und Sportler sollen versuchen, möglichst viele gemeinsame Erlebnisse zu haben. Somit würde ich auch versuchen, immer mal wieder in einem Training, ich sag mal in Anführungsstrichen, so spaßige Interaktionen mal hinzuzufügen. Mini-Kooperationsaufgaben, Spiele, wo sie aufeinander angewiesen sind, die vielleicht dann nichts mit dem eigentlichen sportlichen Gerät zu tun haben. Also wo dann der Konkurrenzkampf vielleicht auch in dem Augenblick mal komplett ausgeschaltet ist. Gerade am Anfang einer Saison würde ich aber auch immer den 2. Bereich des Gruppenzusammenhalts nicht außer Acht lassen. Und das ist, das gemeinsame Ziel zu haben. Bedeutet, ganz klar eine Ausrichtung zu haben, wo wollen wir eigentlich alle hin, stehen wir dafür alle ein, was müssen wir dafür für Anstrengungsbereitschaften zeigen.
Okay, und dann irgendwann nach ein paar Wochen wieder und eigentlich das Ganze in die Saisonplanung mit integrieren, wenn ich deine Ergebnisse aus der Masterarbeit mitsehe.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zum einen natürlich die Zielsetzung auch immer wieder zu evaluieren und zwischen zu evaluieren. Es gibt ja auch Teilziele, es gibt auch Individualziele. Ne? Was kann jeder Einzelne für das Teamziel tun? Das sollte nie außer Acht gelassen werden, damit der Fokus darauf nie verloren geht. Und zum anderen aber auch genau das, was ich auch schon gesagt hatte, immer mal wieder Dinge anzuleiern wie kleine Interaktionsspiele oder eben auch, was ganz zu Beginn Thema war, den Sportlern immer mal wieder einfach auch Verantwortung für Dinge selber zu geben. Ja, ein Aufwärmen von 2 Leuten vorbereiten zu lassen, unterschiedliche Dienste einzufordern, dass eben ein hohes Verantwortungsbewusstsein für das Team auch da ist.
Könntest du mir nochmal so Phänotypen von Rollen in einem Gruppengefüge, in einem Teamgefüge geben? So, was gibt es dort für Menschen und auf welche könnte ich dort achten?
Puh, das ist jetzt nicht so wissenschaftlich, glaube ich, wenn ich sowas sage. Okay.
Ja, ich dachte zum Beispiel, es gibt ja so Erkenntnisse, dass der zum Beispiel der Clown so wichtig ist für die Gruppengefüge. Also es gibt so die Leader und es gibt die Zurückhaltenden und die Macher und die Kritiker und dann immer so den Clown. Und ich habe da irgendwie, das habe ich irgendwo aufgeschnappt, dass der Clown so unglaublich wichtig für das Gruppengefüge ist, was man immer so denkt, das ist der Störende und so, aber eigentlich ganz, ganz wichtig, damit das funktioniert.
Ich glaube, dahingehend würde ich sagen, dass die Vielfalt wichtig ist. Ja. Also wenn wir 10 Clowns haben, bringt es uns auch nicht weiter. Genau. Genauso wie wenn wir 10 Leader haben. Ja. Das eine ist die Vielfalt und das andere ist auch die Rollenakzeptanz. Mhm. Bedeutet, akzeptiere ich meine Rolle? Möchte ich überhaupt der Clown sein? Und akzeptiert das Team auch meine Rolle? Mhm. Und sind die Rollen einfach klar?
Mhm. Wie ist es, wenn die Mannschaft schon da ist und der Trainer kommt neu dazu? Hast du da auch irgendwie einen Tipp, was er dort tun könnte? Weil er ist ja auch Teil dieses Teams.
Genau, der Trainer hat ja eine Sonderrolle. Er ist zwar Teil des Teams, aber er ist ja auch in einer bestimmten Hierarchie unterwegs. Mhm. Ich empfehle viel offene Kommunikation. Mhm. Über die Bereiche Erwartungen. Was erwarte ich als Trainer von den Spielern? Mhm. Was erwarten die Spieler von mir als Trainer? Mhm. Aber auch im Bereich der Selbstreflexion, was erwarte ich eigentlich als Trainer von mir? Und was erwarte ich als Spieler auch von mir?
Ja.
Also alle 4 Bereiche einmal tatsächlich zu reflektieren und auch transparent zu machen. Das kann ganz, ganz viel Konfliktpotenzial schon vorab mindern.
Ist es nicht verrückt? Wir führen Teambuilding-Maßnahmen am Beginn der Saison durch. Wir fahren aufs Trainingslager, wir machen Kennenlernspiele oder geben dem Team eine Herausforderung. Und dann hören wir auf damit. Und Anne sagt, das bringt nichts. Jedenfalls nicht auf die Saison gesehen. Teambuilding ist ein stetiger Prozess. Das bedeutet für mich, ich muss das die Saison über mit in meine Planung integrieren und immer wieder durchführen. Es gibt nicht den einen Weg, wie Teambuilding stattfindet. Es gibt unterschiedliche Wege. Und dazu unterhalte ich mich mit Sydney Parson. Sydney hat als Spielerin im Basketball und als Trainerin schon viele Stationen hinter sich. Und sie ist aktuell die Trainerin der TK Luxe Hannover und die U18-Nationaltrainerin im Deutschen Basketballbund. Sydney, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Wie gesagt, ich bin Sydney Parson. Ich komme ursprünglich aus den USA, bin in Amerika aufgewachsen, war auch dort im College. Bin nach Deutschland gekommen, als ich 22 war und habe hier Profibasketball gespielt, ungefähr 6 Jahren und auch 4 Jahren Profibasketball in Australien gespielt. Jetzt bin ich seit 2018 tätig als Trainerin in der ersten Bundesliga. Ich war in Wasserburg für 3 Jahre, jetzt mein zweites Jahr in Hannover und bin auch mit der deutschen Nationalmannschaft. Auch jetzt dieses Jahr ist mein 4. Jahr mit der Nationalmannschaft.
Sydney, in wie vielen unterschiedlichen Teams warst du und wie waren die Willkommensrituale und das Ankommen in den Teams?
Ja, als Spielerin ist es komplett anders als Coach. Also als Spielerin habe ich, wie gesagt, in College gespielt, 6 Jahre Profi, 10 Jahre Profi eigentlich, aber in verschiedene Länder. Und es war immer anders, also als Spielerin, du kommst einfach rein, musst die andere kennenlernen, auch Rhythmus von dem Coach. Mhm. Aber es war für mich immer eher, erstmal so Persönlichkeit ein bisschen reinzubringen, sondern wie das in der Mannschaft passt und dann auch von der Leistung her. Von Coach ist es ein bisschen anders. Ich habe jetzt zum Beispiel diesen Sommer einen komplett neuen Nationalmannschaft gehabt, die U18. Mhm. Und da muss man auf jeden Fall erstmal immer, also meine große Ziel ist immer, egal Profi oder U18 oder U20 Nationalmannschaft, immer treu zu bleiben. Also ich finde immer einen Weg zu finden, wo ich mich sein kann, aber trotzdem ein bisschen auf die Altersklasse aufpassen.
Ich würde einen Schritt zurückgehen, nämlich als du Spielerin warst, egal ob am College oder als Profispielerin. Wie hat denn das Kennenlernen stattgefunden und war das in den Teams unterschiedlich?
Ja, auf jeden Fall. In Deutschland zum Beispiel, das war immer so ein bisschen nicht so getrennt, aber man hat immer die deutsche Spielerinnen und auch die Profis. Mhm. Ich habe immer einen Luxus gehabt, weil ich eine deutsche Pass habe. Mhm. Und dafür habe ich eigentlich als Import-Profi gezählt, von Roller und alles. aber habe meine deutsche Pass gehabt. Deswegen für mich war es immer wichtig, so von Leistung her und Verantwortung und Rolle eher mich selber als Profi zu behandeln und die Rolle auch zu erfüllen. Deswegen war es immer wichtig, auf jeden Fall Persönlichkeit reinzubringen, Leadership und dann auch zum Beispiel, was meine Rolle auf dem Feld war. Aber es war mich immer sehr, sehr wichtig, haben meine Vereine auch immer gesagt, dass ich Deutsch lernen musste. Und deswegen war es immer sehr wichtig für mich, erstmal Deutsch zu lernen, Deutsch zu sprechen, auch mit einem anderen Deutschen und ja, auf jeden Fall dann nochmal mit dem jüngeren Deutschen klarzukommen, sie zu helfen, zu unterstützen. Aber ich wollte auch treu bleiben auf meine deutsche Pass und auch so diese deutsche Rolle auch erfüllen.
Genau, deine Mutter ist Deutsche, ne? Oder
genau,
wenn ich es richtig nachgelesen hatte, ne? Genau.
Genau.
Gab es denn auch so von den Trainern so irgendwie so kennenlernen, Spiele, kennenlernen, Rituale oder von den Vereinen oder war das so hier?
Also
hier seht ihr, hier geht's los, spielt oder wir trainieren jetzt und ihr seid jetzt ein Team.
Ja, jede Mannschaft war immer sehr anders, also für mich als Spielerin. Wir haben ein paar Mal gehabt, wo wir einfach reingekommen sind und Training geht los. Wir waren auch zum Beispiel, als ich in Chemnitz gespielt habe, haben wir immer eine Trainingslager gehabt in Tschechien und das war immer ganz gut. Dann haben wir ein paar Mal in Chemnitz trainiert, dann haben wir unsere Trainingslager gehabt, wo Training auf jeden Fall sehr intensiv war und Priorität war. Aber zwischen diesen Trainings ist man im Zimmer mit dem Roommate oder mit der Mannschaft und das hat auf jeden Fall sehr viel geholfen.
Okay. Und in den USA am College, als ans College kamst?
Ja, auch eine komplette andere Erfahrung. Ich habe den Glück gehabt, dass ich bei meinem College so reingekommen bin, als noch 6 neue Spielerinnen gekommen sind. Und auch ein paar von Deutschland, ein paar von Australien, New Zealand. Und wir haben immer so Freshmen, haben sich kennengelernt eher und waren ein bisschen enger. Aber in Haus ist es auch komplett anders. Du trainierst auf jeden Fall 2-mal am Tag, aber die ist auch gemeinsam mit der Schule, ist jeden Tag zusammen. Okay. Wir haben alles zusammen gemacht in den College. Deswegen war es eher einfacher für uns, weil wir jeden Tag zusammen waren. Und da hätten wir nicht so viel Team-Bonding machen müssen. Im Vergleich zu hier, wo jeder auch ihre eigene Sachen haben, zum Beispiel Job oder Uni oder egal was. Deswegen machen wir ein bisschen mehr Teambuilding hier.
Du als Trainerin. Was hast du aus deiner Erfahrung als Spielerin übernommen und was machst du ganz anders aus deinen Erfahrungen mit anderen Trainern, wie du das als Spielerin erfahren hast in Bezug auf Teambuilding?
Ja, auf Teambuilding. Also ich habe versucht dann immer, also auch von meiner Coaching Philosophy, habe ich auch immer versucht, die guten Sachen von meinen Trainern zu nehmen. Also ich habe 4 verschiedene Trainer und ich finde es immer schwierig zu sagen, okay, der Trainer ist gut, der Trainer ist nicht gut. Manche Trainer haben sehr gute Sachen, manche nicht so tolle Sachen, aber jeder Coach hat was Gutes und ich hatte versucht, von jedem Coach was Gutes zu nehmen und das geht auch von taktisch, von Defense, von Art als Trainerin zum Beispiel, als Teambuilding zum Beispiel habe ich auch sehr viele coole Sachen erlebt von meinen Coaches und habe versucht, auch sie am besten zu nehmen, habe mich auch erinnert zum Beispiel, okay, die Aktion war nicht so cool oder nach einem Training noch ein intensives Teambuilding zu machen, macht keinen Sinn. Und dann versucht so ein bisschen auf andere Seiten zu schieben. Aber ich war jetzt diesen Sommer in Dubai mit Fieber, ein Coaches-Clinic. Und da haben wir auch sehr viel Teambonding-Sachen gemacht als Coaches-Group. Wir waren alle Nationaltrainerinnen dort. Und ich kann sagen, einfach von meiner Erfahrung auch von Clinics oder von meiner Nationalmannschaft jetzt diesen Sommer, einen von meinen besten Coaches. Er hat super Teambuilding-Sachen immer gehabt und immer gemacht. Und deswegen versuche ich immer die guten Sachen von anderen Coaches oder was ich ja später dann erlebt habe zu nehmen und in die Mannschaft ein bisschen reinzunehmen.
Nationalmannschaft ist ja immer noch etwas anderes, ne? So Auswahlmannschaften, die werden ja nominiert und die wissen, warum sie da sind. Ich denke im Profi-Umfeld auch. Aber die sind zum Beispiel in der U18-Mannschaft sind sie ja temporär dort. Und im Profiteam kommt ja auch jedes Jahr kommen ja neue Spielerinnen. Ein Stamm bleibt, einige gehen und kommen. Wie begrüßt ihr die denn, wenn dann die Saison jetzt neue bei den Luchsen in Hannover sind?
Ja, also wir fangen erstmal an. Unsere Manager Doro, die macht halt auch einen super Job mit der Wohnung. Die bereitet die Wohnung vor, macht auch ein paar Sachen in der Wohnung, zum Beispiel irgendwas über der Stadt. Und es wird immer eine Manager oder ich dann selber vor Ort, die Spielerin erstmal begrüßen, kennenlernen. Genau, und dann, wenn wir zum Beispiel zusammenkommen als Team, dann geht ihr über kurz Vorstellung und dann, wie gesagt, wirklich dann zusammenkommen. Also für mich, wir haben jetzt dieses Jahr leider nicht so den ganzen Fluss wie letztes Jahr, wo wir wirklich alle zusammen am Anfang waren und Zeit hatten. Es ist war ein bisschen anders jetzt dieses Jahr, dass wir so getrennt angefangen sind, kann man sagen. Aber das war auch für uns dieses Jahr auch ganz einfach. Also wir waren dort, wir haben trainiert, jeder hat sich kurz vorgestellt, viele gesagt, und wir machen das eher Step-by-Step-Prozess momentan jetzt mit dem Profis, mit der Nationalmannschaft. Es ist ganz klar, wir kommen rein, wir haben ein Team-Meeting und es geht über der Ziele im Sommer und fuck, geht los. Hier sind wir fast ein ganzes Jahr zusammen oder mindestens 9 Monate. Und wir sind dann immer zum Beispiel eine Woche ist Nicole nicht da, die nächste Woche ist Rowie nicht da, die nächste Woche ist Christine nicht da. Und deswegen machen wir das auch Step-by-Step. Ich will auch erstmal sehen, wie die Spielerinnen sind, wie sie wirken und dann langsam das Teambuilding reinzubringen. Wir waren jetzt an dem Wochenende, haben wir so ein Canoeing-Activity gemacht als Mannschaft und wir werden so kleine Team-Activities ab und zu reinschmeißen, aber für mich ist es eher wichtig, erstmal die erste paar Wochen erstmal hinter uns zu haben, bevor wir dann richtig so über Rolle und genaue Ziele reden, dass wir dann langsam auch die Spielerinnen kennenlernen.
Ganz schön viele Stationen auf 3 verschiedenen Kontinenten. Und dabei hat sie Strukturen und Mentalitäten kennengelernt. Für Sydney ist anscheinend wichtig, dass sie als Spielerpersönlichkeit wahrgenommen wurde und sich einbringen konnte. Und als Trainerin ist der Faktor Zeit für sie wichtig. Sich Zeit zu nehmen, die Spielerinnen kennenzulernen und dementsprechend das Teambuilding zuzuschneiden. Kommen wir zurück zu der Geschichte vom Anfang. Das Mädchen, das mit dem Handballspielen angefangen hat und schnell wieder aufgehört hat. Was hat ihr eigentlich gefehlt und was war ihr Bedürfnis? Dazu gibt es einen Tipp von Michael Neugebauer. Der ist Kommunikationstrainer und ein Kollege von meiner Frau.
Der Tresor.
Dabei geht es um das A und O der Kommunikation.
Ich bin der festen Überzeugung, Menschen brauchen Anerkennung und Orientierung. Was meint das? Anerkennung meint, ich möchte gesehen werden. Ich möchte überhaupt erstmal nur wahrgenommen werden. Und manche Menschen kriegen keine Anerkennung, weil ihr Gegenüber denkt, wenn ich den Menschen anerkenne, dann stimme ich ja auch automatisch zu, wie der ist und was der denkt, dieser Mensch. Das ist gar nicht der Fall. Menschen sehnen sich danach, dass sie so gesehen werden, wie sie sind. Und dazu gehört eben wahrzunehmen, wie heißt jemand, das auch auszusprechen, also Leute namentlich ansprechen, tut gut. Und einfach zur Kenntnis nehmen, da ist ein Wesen, das ist so, das hat die und die Bedürfnisse. Und das nehme ich erstmal zur Kenntnis und dann überlege ich mir, wie ich damit umgehe. Das andere Element ist die Orientierung. Und auch das ist eine ganz einfache Geschichte im Prinzip. Ich will wissen, wer bist du, was willst du, was kannst du, will dich wissen lassen, wer ich bin, was ich will, was ich kann und was ich nicht will. Und das sind Sachen, die wir im Alltag oft vermeiden, weil wir nicht sagen wollen, ach nee, wir haben eigentlich nicht genug Zeit. Ihr seid doch ein Team, ihr macht das schon. Und wir mogeln uns manchmal so durch. Das schafft Unruhe, das schafft Demotivation, das lässt Leute eingehen wie ein Primeltop oder es lässt sie verhaltensauffällig werden, weil sie sich dann Anerkennung holen durch irgendwie komisch sein innerhalb eines Teams, innerhalb einer Besprechungsrunde und sich Aufmerksamkeit, Anerkennung auf eine Weise holen, die für keinen gesund ist. Lasst es uns doch direkt machen.
Wenn ich das auf das Mädchen übertrage, haben mir 2 Dinge gefehlt, nämlich die Orientierung in Bezug auf die Regeln und ihre Rolle in der Mannschaft und die Anerkennung, dass sie als Person gesehen wird, dass ihr Name gekannt wird. Teambuilding ist kein einfaches Geschäft, sondern bedarf Wissen und Zeit. Und das nehme ich heute mit, nämlich Zeit, es immer wieder zu machen, Zeit, die Spielerinnen und Spieler kennenzulernen, Zeit, ein Konzept zu entwickeln. Und was für mich auch zentral ist, ist, dass ich den Spielerinnen und Spielern, den Sportlerinnen und Sportlern eine Orientierung gebe und sie auch als Personen anerkenne. Dazu kommt natürlich das ganze Sportliche, aber da bist du garantiert der Experte oder die Expertin. In der nächsten Folge der Pausenansprache geht es um deine Aufgaben als Trainerin und Trainer und was du alles so tust und was du vielleicht eigentlich gar nicht tun willst oder tun solltest, aber trotzdem tust. Du bist nämlich manchmal ein richtiger Tausendsasser. Dir hat die heutige Episode gefallen? Dann lass doch bei Apple Podcast oder Spotify eine gute Bewertung da mit 5 Sternen oder so etwas. Und du abonnierst noch nicht die Pausenansprache? Dann tu es doch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Die Pausenansprache ist ein Projekt des Niedersächsischen Rugbyverbandes zusammen mit dem Landessportbund Niedersachsen. Gefördert wird die Pausenansprache durch den DOSB mit seinem Projekt Trainer in Sportdeutschland. Tschüss und bis dann bei der Pausenansprache.